bisschen komisch. Zum einen den Text, den ihr ja gehört habt, und zum anderen, dass wir das zu zweit machen, der Peter und ich. Wir haben das schon mal gemacht, das fanden wir gut. Wir wollen einfach mal gucken, dass wir so einen Text, so eine Stelle aus zwei verschiedenen Richtungen beleuchten und das vielleicht dann noch ein bisschen spannender machen für euch, für uns. Die Texte sind es auf jeden Fall wert. Ja, wir reden heute über einen Text, den habt ihr ja gerade gehört, und mal ganz ehrlich, wer kannte den schon so richtig? Ja, aber wir kennen natürlich andere, der verlorene Sohn und so, ne, das geht über in Fleisch und Blut, aber den Text, den behandelt man nicht so häufig, oder? Und warum? Weil das so ein bisschen seltsam war, ne? Also was? Als ich den das erstmal, wir machen ja da unsere 365 Tage durch die Bibel, und da war der Text letztens und da bin ich erstmal gestolpert. Da habe ich gesagt, was? Steht da jetzt gerade, dass es gut ist, seine Leute zu betuppen? Und ne, ich glaube nicht. Und darum geht es heute, da gehen wir mal drauf ein. Weil dieser Text eben vielleicht so ein bisschen missverständlich ist, aber ist eigentlich klar und deutlich, und deswegen wollen wir mal uns da ein bisschen vertiefen. Ich wollte mal anfangen, was sind denn Gleichnisse überhaupt? Ne? Warum gibt es Gleichnisse? Also Gleichnisse sind erfundene Geschichten, die aber so erklären vielleicht so ein bisschen die Kompliziertheit der Bibel. Ne? Also wenn wir an den ins Alte Testament gehen, das ist ja voll von Regeln, von Gesetzen, von Maßregelungen, aber eben was so fehlt, ist diese praktische Umsetzung. Und das macht Jesus halt. Der gibt praktische Hinweise und manchmal gut verständlich oder etwas besser verständlich, vermeidlich. Und manchmal muss man eben zweimal lesen, zweimal hingucken, und das ist halt jetzt dieses. An wen richten sich diese Gleichnisse? Das kann ganz unterschiedlich sein. Man muss also immer vorher lesen. Und vielleicht auch hinterher, vorher, dann liest man, denn entweder spricht der Herr zu den Jüngern, manchmal spricht er aber auch zu den Pharisäern, da sind diese Gleichnisse dann auch ein bisschen härter und zielgerichteter und machen vielleicht betroffen, wenn man zuhört. Und dann gibt es auch Gleichnisse, die richten sich an alle. Das sind dann die Menschen, die den Herrn oder das Leben mit Gott noch nicht kennen, und das ist dann auch ganz spannend. Aber in diesem Fall spricht Jesus zu den Jüngern. Das sind also Personen, die sind im Thema so ein bisschen schon drin. Die haben sich schon entschieden für ein frommes neues Leben mit Gott. So, und wenn man jetzt hingeht und dieses Gleichnis, was wir gerade gelesen haben, so ein bisschen zerpflückt, dann wird es noch spannender, finde ich. Ne? Wir gucken mal zuerst auf die Personen, die da drin vorkommen. Als erstes, klar, der Verwalter. Was ist das für einer? Das ist ein Mensch, der seinen Chef betrügt, der auffliegt, ne? Der bekommt es jetzt mit der Angst zu tun, weil, ja, selbst arbeiten, ne, ist doof. Betteln gehen ist auch doof. Also wenn ich mich schon beim Boss unbeliebt mache, dann sollte ich mich vielleicht bei den Schuldnern beliebt machen, und dann füttern die mich eben durch. Ne? Das ist vielleicht ein ganz guter Plan. Und dann erlässt er den Schuldnern einen Teil der Schulden. Nicht alles, aber einen Teil. Und das kommt uns heute sogar noch bekannt vor, wenn wir mal an so eine große Firma denken, wenn da einer irgendwie Blödsinn gemacht hat. Der wird dann auch entlassen, aber meistens mit dem goldenen Handschlag, ne? Schöne Abfindung, da, der fällt nicht tief, der fällt sehr weich, der Typ. Also das ist auch heute noch hochaktuell, was da beschrieben wird zum Teil. Als zweites gucken wir uns mal die Schuldner an. Die erkennen natürlich, dass es sich dabei um Betrug handelt, dass der Verwalter da illegale Sachen macht, wenn er ihnen diese Schulden teilweise erlässt. Aber egal, ist jetzt alles billiger für uns. Ne? Damit machen sie sich mitschuldig an dem Betrug. So, und als letztes gucken wir uns den Chef mal genauer an. Ne? Der arme Betrogene, ja von wegen. Für einen Betrogenen geht der diese Geschichte am Ende ganz schön cool an. Er lobt sogar seinen Verwalter. für die Geschehnisse, für dieses gerissene Handeln. Und da gibt es für mich eigentlich nur die Erklärung, dass der Chef selbst vermutlich auch ein ganz gerissener Bursche, ein ganz skrupelloser vielleicht ist, ne? Also Reichtum, den hat er sich vielleicht auch auf so eher komische Weise erworben, ne? Also sein Verwalter hat ihn da vielleicht sogar mit seinen eigenen Waffen ausgetrickst. Es gibt ja einen Spruch, das gefallene Herz des Sünders bewundert die Schlauheit des Bösewichts. Also, müssen wir mal gucken, im Grunde sind alle in diesem Gleichnis, die sind alle irgendwie, alle Charaktere sind, ja, sind ungerecht, skrupellos und bestechlich. Also da ist nichts Gutes dran an dem Gleichnis, zumindest auf den ersten Blick. Was meint Jesus also mit dem Gleichnis? Die meisten Ungläubigen sind in weltlichen Dingen klüger als die Gläubigen in Bezug auf die Dinge Gottes. Also, sogar die gottlosen Menschen, die gottlosesten Menschen, sind noch klug genug, um für ihre Zukunft vorzusorgen, wenn es auch nicht das ewige Leben ist. Aber wenn der unehrliche Verwalter das unrecht erworbene Geld da verwendet, um sich irdische Freunde zu machen, sollten wir Gläubige das Geld, das Werte unseres himmlischen Herrn, das Geld, die Werte unseres himmlischen Herrn erst recht verwenden, um uns Freunde für die, um Freunde für die Ewigkeit zu gewinnen. Wir investieren in das Evangelium und wir verhelfen anderen zum Heil. Wir Gläubigen sollten also noch viel klüger sein, denn wir verwenden natürlich nicht nur irdische, sondern auch ewige Güter. So, also, genau. Ein bisschen weiter im Text steht Folgendes. Da sagt Jesus, nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei Großen sein. Geht ihr also schon mit dem Geld, an dem so viel Unrecht haftet, nicht gut und treu um, wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen? Wenn ihr so Güter nachlässig verwaltet, die Gott euch nur vorübergehend anvertraut hat, wie soll er euch dann Dinge schenken, die wirklich euch gehören sollen? Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und das Geld lieben. Also, entweder entscheidet man sich dafür, auf dieser Welt Reichtümer aufzuhäufen, vielleicht sogar ohne Rücksicht auf Verluste, oder aber man entscheidet sich für Gott. Beides gleichzeitig geht nicht. Das heißt natürlich nicht, dass wir ganz auf Geld verzichten sollen und aufs Geld verdienen, dass wir Geld brauchen, um zu leben und auch den Dienst am Herrn zu tun. Das weiß Gott natürlich. Aber wenn sich alles nur noch um das Geld dreht, und darum geht es in diesem Gleichnis meiner Meinung, und eben nicht um Gott, dann läuft da halt was falsch.
Wir zwei haben gesagt in der Vorbereitung, was wir hier machen, ist ein Versuch. Das ist ein, ja, das ist jetzt mal eine Geschichte. Also ich das Ding habe ich auch so nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dieses Gleichnis. Und dann habe ich, wenn ich sowas habe, hat der Tilly mir das gesagt, habe ich gesagt, das ist spannend, fordere mich mal raus, hat er. Dann gehe ich grundsätzlich hin, ich habe keine Ansatzpunkte gefunden, gar nicht. Und dann gehe ich in der Regel hin und lese die Wuppertaler Studienbibel, die Erklärung zu solchen Gleichnissen. Und die Wuppertaler Studienbibel sagt, das ist das schwierigste Gleichnis, das Jesus den Jüngern gesagt hat. So drückt sie es aus. Und es gibt kaum deutliche Erklärungen, die wirklich genau darauf passen. Die haben drei Beispiele in der Wuppertaler Studienbibel als Erklärung eingeschrieben von Bibelwissenschaftlern, die aber unterschiedlich sind, aber auch den Anspruch nicht erheben, dass sie ja, dass die da die Weisheit wirklich gefunden haben. es bleibt schwierig. Und dann haben wir überlegt, sollen wir es überhaupt machen? Und dann haben wir gesagt, ja, weil eine solche Herausforderung, Jesus hat hier etwas ganz Wesentliches aus dem Reich Gottes, den Menschen mitgeteilt, etwas ganz Wichtiges, was wir nicht verstehen. Und das sollte Triebfeder für uns sein, da in der Bibel so lange zu graben und miteinander darüber sich Gedanken zu machen, bis wir, oder dass wir ein Stückchen weiter in diese Aussage hineinkommen, in dieses Reich Gottes. Und deswegen sind es heute auch nur Lichtblicke zu diesem Gleichnis, was wirklich von Widersprüchen nur so wimmelt, offensichtlich. Und auf der anderen Seite wissen wir, da gibt es in der Bibel, die Bibel hat keine Widersprüche. Christus war die Wahrheit. Wie kann er so etwas den Menschen mitteilen, was von Lug und Trug nur so wimmelt? Es muss also mehr dahinter stecken. Und da ist eine Sache, die mir aufgefallen sind, neben vielen anderen Sachen, die mir wichtig erscheinen dabei, dass da sind wir die Bibelübersetzung und die Texte. Es gibt in der Elberfelder eine Schlussbemerkung dazu. Da wird gesagt in dem Vers 9 zu diesem Gleichnis, dass dieser kluge Verwalter, der eigentlich ein betrügerischer Verwalter war, dass man ihn aufnehme in die ewigen Zelte. Und wenn man dann diesen Urtext liest, diesen Begriff aufnehmen in die ewigen Zelte, steht für Zelte Skene, Zelt, Hütte aus Zweigen und Häuten bzw. Fellen, beweglich bzw. vorübergehende Behausung. Jesus sagt über diesen durchtriebenen Verwalter, dass er ein kluger Mann ist, weil er sich auf das Reich Gottes im ferneren Sinne beruft und da einen Schritt hineintut. Denn wenn wir die Situation uns anschauen, dann ist der Verwalter selber ist ein gerissener Betrüger. Er hat ganz schön wahrscheinlich Dreck am Stecken und er ist sich seiner Schuld aber bewusst und er nimmt diese Schuld, er weiß, dass er schuldig ist und er versucht sich nicht rauszuwinden. Ein ganz wesentlicher Punkt. Er weiß, dass er schuldig ist, er weiß, dass er aufgedeckt ist und er weiß, dass er in irgendeiner Form jetzt da rauskommen muss. Aber nicht auf die Tour, dass er versucht, das zu vertuschen, sondern er geht hin und überlegt, wie kann ich da rauskommen, ohne noch größeren Schaden mir zuzufügen. Und geht dann hin und nimmt seine Gläubiger, die ebenfalls Betrüger sind, die machen ja diese Spielchen mit, und er lässt denen eine Schuld. Hier ist einer, der schuldhaft, der mit großer Schuld beladen ist, ist einer, der einem anderen, der ihm was schuldet, eine Schuld erlässt. Das ist eine Vorgehensweise, die wir im Vaterunser finden. Denn im Vaterunser wird gesagt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Hier ist wirklich der Schritt in das Reich Gottes. Hier geht es um meine Seele. Hier geht es um die Ewigkeit. Der Jesus will eine Brücke schlagen aus dem Reich Gottes, wo das ewige Leben gegründet ist und der Glaube dieses Reich Gottes erreichen kann, will eine Brücke bauen und Richtungen angeben den Menschen, wie sie denn in dieses Reich Gottes, wie sie da ihre Lebensbausteine aufbauen können. Es ist eine Sichtweise, die uns Menschen fremd ist, weil das Reich Gottes selber ist für uns Menschen nicht erkennbar. Es ist aber trotzdem Wirklichkeit, es ist wichtig für unsere Zukunft, für unser ewiges Leben, dieses Reich Gottes. Und es erschließt sich nur demjenigen, der an Jesus Christus glaubt, durch die Gabe des Heiligen Geistes. Darüber bekommen wir Einblick in dieses Reich Gottes. Und dann taucht die Frage auf, wie müssen wir uns denn verhalten, damit wir tatsächlich diese Bausteine für das ewige Leben im Reich Gottes erwerben. Und hier leuchtet ein Begriff durch und das ist der Begriff Gnade. Das ist das, was Gott uns Menschen zukommen lässt. Gott lässt uns eine Gnade zu. Wir haben eine Schuld durch den Sündenfall auf uns geladen, die wir nie mehr wieder loswerden können. Diese Schuld ist unermesslich groß. Diese Schuld werden wir nicht los, und durch Gottes Gnade, durch Jesus Christus, werden wir von dieser Schuld befreit. Und wir sind Befreite von dieser Schuld, und damit sind wir Gottes Kinder. Wir tragen in uns den Keim des ewigen Lebens, weil Jesus Christus für uns diese Schuld getragen hat. Und mit diesem Bewusstsein lernen wir Stück für Stück, dass auch wir schuldig sind, unseren Mitmenschen, die uns etwas schuldig sind, ihnen auch zu vergeben. Es gibt eine Reihe anderer Gleichnisse, die das ein bisschen weiter durchleuchten und ein bisschen weiter ausdrücken. Das ist jemand, der hat, ich sag mal, 5 Millionen Euro Schulden bei einem entsprechenden Eigner. Er geht zu dem Eigner hin und sagt, ich kann diese Schulden nicht bezahlen. Er fällt auf die Knie, er bittet und bettelt, es ist mir unmöglich, diese Schuld kann ich nicht begleichen. Und der Eigner geht hin und sagt, ich sehe das, dass du das bereust und dass diese Schuld, ich erlasse dir diese Schuld. Fröhlich geht dieser nun befreite Schuldner wieder nach Hause, und es tritt ein anderer, der ihm 100 Euro schuldet, entgegen und sagt, ich kann diese 100 Euro nicht bezahlen, erlass mir diese Schuld. Und dieser Mann geht hin und sagt, du musst bezahlen, werft ihn in den Kerker, sperrt ihn ein, schlagt ihn, bis er diese Schuld bezahlt hat. Da sehen wir die Unterschiede, wie wir durch den Geist Gottes und durch dieses Bewusstsein aus der Ewigkeit, aus dieser Schulderlassung, aus diesem ewigen Leben heraus, wie wir unser Verhalten dem anderen gegenüber verändern lassen können. Ein alter Kirchenvater hat einmal zu diesem Gleichnis gesagt, alter Kirchenvater Augustin, über 1000 Jahre her, willst du ein kluger Haushalter sein, so gib, was du nicht behalten kannst, auf das du empfängst, was du nicht verlieren kannst. Die Bausteine für das ewige Leben kommen nicht aus unserem Portemonnaie, sondern aus unserem Herzen. Und diese Bausteine für die ewige Leben, dass ich meinen Nächsten wirklich als Nächsten von Herzen her begegne und annehme, und dazu zählt die Vergebung. Und wenn ich sehe, dass mir jemand etwas schuldet und er bittet mich, diese Schuld zu erlassen, weil er sie nicht begleichen kann, was hindert mich, diese Schuld zu erlassen, wenn wir doch dabei Bausteine für das ewige Leben erwerben können? Das Spannungsfeld baut sich auf. Das Spannungsfeld baut sich auf, solange wir als Menschen auf dieser Erde sind, ist das Reich Gottes für uns auch noch ein Stück weit fremd. Und wir lernen jeden Tag, wir lernen immer wieder ein Stück weit dieses Reich Gottes besser kennenzulernen, um unser Verhalten entsprechend anpassen zu können. Aber solange wir Menschen sind auf dieser Erde, werden wir attackiert und von uns selber auch, und geraten immer wieder ins Strudeln und verlieren uns dabei und sehen dann doch eher auf diesen Mammon oder auf unser eigenes Wohl, menschliches Wohlergehen. Es gibt ein weiteres Gleichnis, das in diese Linien mit hineinpasst, das Gleichnis vom reichen Kornbauern. Da ist jemand, der hat Erfolg, der arbeitet viel, der lernt viel, der verdient sehr viel Geld, der hat sein Haus, der hat sein Schiff, der hat sein Boot, der hat seine Familie, der hat seine Firma, der hat Erfolg, der ist gesund, der treibt Sport, das ist alles super. Und er sitzt da und sagt, jetzt habe ich alles erreicht, jetzt kann ich mich in Ruhe hinsetzen, ich habe alles erreicht, was ein Mensch erreichen kann. Und die Antwort Gottes zu ihm ist, du Narr, heute noch wird man von dir deine Seele fordern. Da sehen wir, wie dieses Spannungsfeld sich aufbaut. Dieses Leben hier auf dieser Erde sollen wir so gestalten wie dieser kluge Verwalter. Wir sollen uns mit den Dingen, wir sollen Gnade vor Recht ergehen lassen. Wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst. Das sind Dinge, die wir lernen, wenn wir uns immer intensiver mit diesem Reich Gottes beschäftigen. Doch dieses Reich Gottes ist immer, wie gesagt, hat immer wieder neue Lichtpunkte und hat immer wieder Facetten und ist schwer, immer wieder auch gedanklich sich in diese Ebene hineinzubegeben, immer wieder sich damit auseinanderzusetzen, weil auf der anderen Seite dann sehen wir die Nachrichten und lesen die Geschichten, die uns auch alle betreffen, umgeben. Und schon reißt uns der Strudel wieder nach unten, zieht uns nach unten. Und wir sehen, dass wir dann auf der menschlichen Seite auf vielen Dingen nicht weiterkommen. Das sind nur einige Lichtpunkte, die wir aus diesem Gleichnis gefunden haben. Es wäre gut, wenn wir das Ding mal vielleicht mal mittwochs irgendwann mal durchspielen würden, könnten. Mich würde interessieren, weil das ist wirklich sehr kompliziert. Ich habe noch nie eine Predigt darüber gehört. Noch nie. Weil das schwierig zu erklären ist. Aber der Ansatz liegt, der Reiz liegt darin, dass wir, wenn wir uns gerade mit diesen Themen intensiv auseinandersetzen, wir selber tiefer und intensiver in dieses Reich Gottes hinein sehen können. Jesus hat, um den Menschen dieses Reich Gottes ans Herz zu legen und zu öffnen, Gleichnisse gebraucht. Wir sollten auch immer wieder gucken, ob wir Gleichnisse aus unserem Alltag finden, die Parallelen bilden zu diesem Reich Gottes. Es lohnt sich. Es lohnt sich darum, dieser kluge Verwalter, und das ist die Quintessenz in diesem Gleichnis, erwirbt sich Bausteine für das ewige Leben. Und wertvoller können wir nichts erwerben. Dieses Zelt, dieses ewige Zelt, und das ist auch interessant, wer sich da mal mit auseinandersetzt, bezieht sich nämlich auf das Zelt, auf diese Stiftshütte, die Mose hat bauen lassen, nachdem er die 10. Gebote zum zweiten Mal bekommen hatte. Und wenn man sich das anguckt, was da passiert, dass Gott direkt auf den Menschen zukommt mit den 10 Geboten in der Stiftshütte, und in dieser Stiftshütte war ein Wohnort Gottes auf der Erde. In dieser Stiftshütte musste dann in bestimmten zeitlichen Abständen der hohe Priester rein und die Schuld des Volkes vorlegen und sühnen. Das ist ein Bild, war ein Zelt für die Wüstenwanderung, bis dann irgendwann Salomo den Tempel bauen konnte, war ein Ort, ein ganz wichtiger Ort, dass der Mensch den Gott direkt begegnen kann. Und dieses ewige Zelt tragen wir durch den Glauben an Jesus Christus in uns. Jesus Christus sagt, wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er gestorben ist. Dieses ewige Zelt heißt, dass Jesus Christus einen Teil seiner Macht, seines ewigen Lebens in unsere Herzen hineinlegt. Und für dieses Leben, das auf uns wartet, ein Leben im Licht, ist das Gegenteil von dem Leben in der Finsternis, das zum Tod führt. Das sind Gedanken, die wir aus diesem Gleichnis gefunden haben. Es ist kompliziert, ja, und es soll ein Anstoß sein, dass wir damit uns auf den Weg machen, tiefer in dieses Reich Gottes hineinzusteigen und damit die Liebe und die Kraft des Geistes Gottes in unserem Alltag den Mitmenschen mitgeben können. Amen.